Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Das Ende naht, aber nicht für unseren Podcast, sondern nur für die Karriere von John Cena. Das ist die Lage hier bei der neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast. Ich bin der Gerhard und wie immer an meiner Seite die wunderbare Helena.
Hallo.
Ja, Saturday Night's Main Event steht an, morgen von unserem Aufnahmedatum gesehen. Und John Cena wird sein tatsächlich letztes Match bestreiten. Und sein Gegner steht jetzt auch fest, das ist nämlich Gunther. Gunther hat sich durchgesetzt in dem The Last Time Is Now Turnier, in dem es hieß, hier ganz neue Leute, ganz anders als sonstige Turniere. Mhm. Und dann standen im Viertelfinale, im Halbfinale, die da immer stehen, nämlich außer Gunther noch Solo Sikoa, Jey Uso und LA Knight. Und dann hat sich Gunther am Ende durchgesetzt, erst Solo Sikoa im Halbfinale geschlagen und dann im Finale bei SmackDown in der letzten Woche noch LA Knight besiegt, der sich davor im Halbfinale gegen Jey Uso durchgesetzt hat. Gunther ist also jetzt der letzte Gegner. Das Match wird bei Saturday Night's Main Event in Washington DC stattfinden. Und Helena, ich frage dich, war das jetzt die richtige Entscheidung von WWE?
Ja, doch. Also, ja, doch. Also mit Gunther bin ich nicht unzufrieden, sagen wir mal so. Gunther hat schon, glaube ich, die Qualität, dieses Match zu bestreiten und zu tragen. Und ich finde auch, das hat er jetzt in seiner letzten Promo für Saturday Night's Main Event auch gut gemacht und auch gezeigt, dass er auch mit einem abwesenden John Cena, was ja immer nicht so leicht ist, da gute Promos dann zu machen, wenn der Gegner, und vor allem, wenn das der Gegner ist, um den es sich eigentlich dreht, selbst nicht da ist. Und er hat das aber, finde ich, sehr gut hingekriegt, weil er da halt doch dieses Standing mittlerweile hat oder diese Gravitas einfach mitbringt, das dann auch performen zu können. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Gunther jetzt in diesem Match steht, weil er den ganzen Druck, den dieses Match irgendwie auch mitbringen würde, glaube ich, und daraus was Positives und irgendwie Energiegeladenes zu machen. Und das ist, glaube ich, schon sind gute Argumente dafür, dass Gunther jetzt die richtige Wahl ist. Ich bin aber insgesamt mit diesem Turnier einfach sehr unzufrieden. Also ich fand, dass es völlig hinter seinen Erwartungen oder hinter seinen Möglichkeiten auch zurückgeblieben. Wie du sagst, es war ja total angekündigt, dass da jetzt großen Namen, von denen irgendwie niemand dachte, dass die vielleicht kommen, da jetzt in diesem Turnier auftreten und was alles spekuliert wurde, wer da dabei ist und wer vielleicht die Rückkehr macht, wer vielleicht so einen Ausflug wieder zu WWE zurückmacht. Das waren ja riesige Spekulationen und ganz viele Erwartungen und Hoffnungen von den Fans da auch reingesetzt. Und ich glaube, das wurde einfach massiv enttäuscht. Und deshalb ist jetzt sozusagen auch die Euphorie nicht so wahnsinnig groß, wie es jetzt irgendwie ausgegangen ist, weil das Turnier einfach komplett hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist.
Ja, da bin ich bei dir. Ich bin auch immer noch überrascht darüber, dass WWE tatsächlich sich entschieden hat oder ja, am Ende es so herausgekommen ist, dass sie dieses Turnier machen, wer der letzte Gegner ist und John Cena aber dann überhaupt keinen Auftritt mehr hat zwischen dem Match und dem Zeitpunkt, wo der Gegner feststeht. Also, ja, im Zweifel hätte man ja auch das Turnier so ansetzen können, dass es noch vor der Survivor Series endet. Und dann hätte man ja wenigstens noch irgendwas bei der Survivor Series machen können. Aber ja, da hatte man das Match und da standen gerade mal die Halbfinalisten fest und da war noch alles möglich. Ja, und jetzt, ja, also so ein bisschen vom Gefühl her das größte Match des Jahres und der im Mittelpunkt steht, ist halt einfach nicht da. Ja? Und ja. Jetzt muss, ja, also man muss sich das so dazu denken. Gunther hat ja jetzt zweimal, einmal direkt nach dem Finale gegen LA Knight in dem Turnier und dann am Montag bei Raw auch gesagt, was sein Ziel ist, nämlich John Cenas Motto Never Give Up so zu brechen, dass John Cena dann in seinem letzten Match aufgibt. Ja, und Als Zuschauer müssen wir jetzt uns so ein bisschen dazu denken, dass John Cena sagt, nein, ja, ich bin zwar alt und vielleicht nicht mehr so schnell wie früher und so stark wie früher, aber ja, mein Spirit ist so stark wie immer und ich werde selbstverständlich auch gegen dich nicht aufgeben. Aber also, dass das für John Cena irgendwie von Bedeutung ist, das hat er jetzt vorher nicht gesagt.
Ja, aber das, wenn es mit jemandem funktioniert, dann aber auch mit John Cena. Also wir müssen uns das dazu denken, aber wir denken uns das auch automatisch dazu. Also das ist ja, glaube ich, kannst du auch mit kaum jemand anderem so machen. Und deshalb finde ich es jetzt gar nicht so dramatisch, dass er jetzt sozusagen bei dieser letzten Promo nicht dabei gewesen wäre, oder dabei war, weil ich finde, Gunther hat es schon trotzdem eben noch gut transportiert, hat diese Promo noch gemacht, hat nochmal irgendwie die Fans auch eingeheizt, auch dadurch, dass er da als erstes bei Raw rausgekommen ist und sozusagen da auch gesprochen hat und er kann das ja auch und er kann da sozusagen auch einfach mit seiner Heel-Attitude dann da so eine so ein Stadion irgendwie nochmal einheizen oder so eine Arena oder so, was da war. Das hat jetzt für mich dann den Umständen entsprechend noch gut funktioniert. Und deshalb fand ich das jetzt nicht so dramatisch. Viel dramatischer fand ich aber, dass dieses Turnier halt überhaupt keine Spannung erzeugt hat. Es war, also wie du sagst, es ist vielleicht irgendwie das größte Match des Jahres oder auf dem Papier ist es vielleicht das größte Match des Jahres, aber es fühlt sich gar nicht so an, weil dieses Turnier schon so vor sich hingedümpelt ist und auf so einer Mid-Card-Ebene verlaufen ist, bei der man halt jetzt auch nicht irgendwie darüber nachgedacht hat, welcher große Name da jetzt bei rausgehen könnte, sondern irgendwann standen einfach die Personen fest. Irgendwie wusste es, okay, es wird jemand aus der Mid-Card. Und da war ja Gunther noch einer der prominenteren Personen in diesen Matches noch. Aber dadurch, finde ich, ist einfach kein wirklicher Spirit für dieses Match erwachsen. Und ich bin mir da aber auch nicht so richtig sicher, was der Plan eigentlich war. Also ob der Plan war, das vielleicht auch einfach nicht zu machen. Also ich habe ja auch irgendwie gehört, dieses Match wird auch das erste an dem Abend sein und nicht das Main Event. Also das ist diese Zuspitzung da drauf, scheint ja auch ein bisschen, also scheint bewusst gebrochen zu werden, um eher so einen Moment der Übergabe zu schaffen. Und das, würde ich sagen, hat das Turnier jetzt auch gemacht. Das war keine Zuspitzung, sondern eher so ein Moment der Übergabe beziehungsweise der weiteren Storylines drumherum. Wobei es das auch nicht wirklich war, weil zum Beispiel NXT-Leute ja da auch total unterrepräsentiert waren. Aber das, wenn das der Plan war, sehe ich es noch eher ein. Aber ich habe eher das Gefühl, das war so ein bisschen pannenhaft, dieses ganze Turnier. Dass man es eigentlich anders gedacht hatte und das aber irgendwie nicht geklappt hat. Vielleicht hatte man da auch andere Namen noch drin, die haben dann abgesagt oder was weiß ich, was da war. Dass man das, oder diese Idee mit diesen NXT, wie heißen diese Matches jetzt?
Exhibition Matches.
Mit diesen Exhibition-Matches, diese Idee, aus meiner Sicht da war das in diesem Turnier angelegt, das so ein bisschen mitzugeben. Und irgendwann hat man sich dann dagegen entschieden, das zu machen und als Alternative jetzt diese Exhibition-Matches einzuziehen. Aber ich habe den Eindruck, dass das nicht von Anfang an so geplant war.
Ja, also wir werden nächste Woche auch noch unseren Jahresrückblick machen. Deswegen will ich da nicht wieder ganz vorne beim Royal Rumble anfangen. Aber ich glaube, ja, symptomatisch ist das, steht das auch für den ganzen Run von John Cena in diesem Jahr. Jetzt auch dieses Turnier ist, ja, so ganz passt es alles nicht zusammen. Und ja, es ist nicht wirklich durchdacht. Und ja, also es passt halt auch alles nicht zusammen. Ja, das Turnier halt ja auch angekündigt. Also sozusagen um auch nochmal das Ganze abzubinden, seine Karriere, wie sie auch angefangen hat, nämlich damals, als er so als Rookie die Chance bekommen hat, gegen einen da schon etablierten Main Eventer wie Kurt Angle anzutreten, wo er ja gleich gewonnen hat, und ja, da auch nochmal die Chance zu geben, ja, also Leuten die Chance zu geben, da auch diese Chance auch zu bekommen. Und dann auch das Turnier entsprechend halt angekündigt mit diesem Fokus darauf, dass da auch Leute drin sind, so die neue Chance haben und nicht so die typischen. Und ja, am Ende hatte man aber halt nur die typischen. Ja, also weiß man auch nicht, ja. Auch, ja, wer immer dieses, also so ein bisschen auch vom Gefühl her, irgendjemand hat dieses, ja, hatte die Idee und gesagt, hier, das wäre doch eine, so ein guter Ansatz dafür. Und dann hat man das so gemacht, aber ja, als man dann das Turnier wirklich ja, gebuckt hat und gesagt hat, okay, wer sind denn die Leute, die drin stehen, ja, hatte man da halt auch keinen mehr. Und auch, ja, für die ganzen, ja, die jetzt am Ende dabei sind, ja, also Gunther war lange Champion, stand vor ein paar Monaten erst im Main Event des ersten Tags beim SummerSlam. Ja, also Gunther ist jetzt auch alles andere als jemand, der, ja, also der ist nicht John Cena bei seinem ersten Auftritt. Und also der hatte auch schon die großen Chancen auch und die großen Matches und das gilt eigentlich auch für die anderen, die dann im Turnier weit gekommen sind. Ja, also auch Jey Uso, LA Knight, Solo Sikoa, die hatten alle schon große Matches. Solo Sikoa sozusagen große ja, Chance, irgendwas zu machen, war bei jetzt Anfang diesen Jahres beim ersten Raw auf Netflix, da in seinem Tribal Combat Match gegen Roman Reigns, wo er Tribal Chief für alle Zeiten hätte werden können. Ja, und das, ja, also das läuft halt alles. Ja, also es gibt halt keinen klaren Plan, der irgendwie von A bis Z dann durchgeplant ist und das dann läuft. Sondern ja, man hat so ein bisschen zusammen gebastelt und ja, also so ein bisschen wie ja, zwei unterschiedliche Pläne. Ja, wenn man der eine war, wir geben das letzte Match dem besten Wrestler, den wir haben, gegen den John Cena auch nicht angetreten ist, das ist Gunther. Und die andere Idee war, ne, wir geben das Match jemandem, ja, der noch kein so großes Match hatte und für den das erste große Spotlight-Match ist. Und dann hat man sich darauf geeinigt, ja, wir machen das erste, nämlich das Match mit Gunther, aber verkaufen so wie das zweite.
Ja, man hätte schon, finde ich, beides durchaus kombinieren können. Also wenn man halt das Turnier grundsätzlich ein bisschen anders aufgestellt hätte. Also man hätte auch, keine Ahnung, NXT sehr viel stärker da reinsetzen können und trotzdem Gunther am Ende gewinnen lassen. Und dann wäre halt das, weiß ich nicht, das letzte finale Match Obafemi gegen Gunther gewesen und Gunther setzt sich durch oder so. Das hätte man schon beides spielen können. Das wäre ja vielleicht auch eine zusätzliche Ebene gewesen, in der man mitfiebert oder sich Gedanken macht, was wollen wir jetzt für John Cena haben? Wollen wir ein Match gegen Obafemi oder wollen wir ein Match gegen Gunther? Also, und so war es jetzt halt an sich, also mir war es jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt Gunther oder LA Knight wird, ne? Oder Gunther oder Jey Uso. Das war jetzt relativ austauschbar. Also Solo Sikoa war für mich dann schon nochmal eine Stufe drunter, aber die drei, das hätte, wäre alles schon gegangen. Diese Chance hat man irgendwie verpasst. Und ich finde aber auch schade an dem Turnier, dass ich das Gefühl habe, da hat jetzt mit dem Turnier kaum jemand gewonnen. Also Gunther am ehesten noch, logischerweise. Also, der hat das Turnier halt literally gewonnen. Und natürlich hat er jetzt ein riesiges Turnier, ein riesiges Match in seiner Karriere, dass er da sozusagen in sein Sammelkärtchen packen kann. Und das ist natürlich ein Gewinn für Gunther. Und wenn er das jetzt gut macht, wovon ich überzeugt bin, dann ist das auch gut für ihn. So, aber alle anderen sind durch dieses Turnier jetzt für längerfristig, finde ich, in der Midcard sozusagen zu Ende positioniert worden. Also LA Knight ist jetzt ziemlich klar, dass er den Sprung nicht geschafft hat und dass er jetzt auch in absehbarer Zeit den Sprung nicht schaffen wird. Das ist ja immer so die große Frage gewesen. Jetzt auch schon, also schon länger, aber jetzt gerade akut wieder. Was ist eigentlich mit LA Knight? Schafft er irgendwann eigentlich den Sprung in die Top-Liga? Würde ich sagen, dieses Turnier hat das jetzt erstmal wieder beendet, diese Debatten. Schafft er nicht? Ist jetzt vielleicht auch eh erstmal wieder raus, wurde jetzt auch angegriffen, wird jetzt wahrscheinlich ein paar Monate gar nicht auftauchen. Also LA Knight jetzt erstmal quasi wieder beerdigt. Jey Uso hat man jetzt erstmal wieder beerdigt. Dem hat man gesagt, okay, du hattest deine Chance. Jetzt ist aber wieder Midcard angesagt. Sogar nicht mal gegen Gunther verloren, sondern schon gegen LA Knight, was ja noch schlechter ist. Und der ist ja jetzt eben letztes Raw wieder in die Tag Team Division eingruppiert worden. was ich gut und richtig für Jey Uso finde und für die Storyline, weil die ein bisschen in der Sackgasse war und diese Tag-Team-Geschichten könnten tatsächlich das weiter vorantreiben und Jey Uso auch gut tun. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass der jetzt lange nicht mehr bei den Top-Leuten mit wresteln wird. Und Solo Sikoa, ja, da habe ich nichts erwartet, dass dem das irgendwie nutzen würde. Aber es hat ihm halt jetzt auch wirklich gar keinen Boost gegeben oder so. Es war jetzt wirklich einfach nur, er war halt ein Füller in diesem Turnier und hat jetzt da auch nicht in seiner Story irgendwie, ist er nicht gewachsen, nichts weiterentwickelt. Es steht da jetzt einfach immer noch genau da, wo er vorher halt auch stand. Und deshalb war dieses Turnier, also vielleicht war es auch nötig, ja, also vielleicht war auch nötig, mal bei vor allem LA Knight und Jey Uso so ein bisschen die Pflöcke einzuschlagen. Dass man jetzt eben nicht immer mitdenkt, hier, wann schafft denn LA Knight jetzt mal den großen Schritt oder Jey Uso, der eigentlich in der Storyline-Sackgasse drin steht, da jetzt Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen, so, Midcard it is. Die nächsten Monate, ihr nicht auf dieser Ebene. Wir machen euch schöne Stories irgendwo in, weiß ich nicht, dem unteren Segment, aber ihr seid jetzt erstmal raus. Vielleicht war es nötig, aber für so ein Turnier, das hingeht zum letzten Match von John Cena, halt auch ein bisschen unwürdig.
Ja, man hatte halt viele Mitkader in dem Turnier. Und so war es auch. Und was du auch gesagt hast, es hat niemand vorangebracht, weil es ist am Ende auch so ausgegangen, ja, wie man es erwarten konnte. Also Gunther ist halt der größte Name. Ja, des Turniers hat es auch gewonnen. Ja, der eine oder andere ist in der ersten Runde ausgeschieden. Aber halt auch, weil es Teil einer anderen Storyline war, also Bronson Reed. Ja, wäre auch ein potenzieller Gegner gewesen, aber ist dann halt ja, im Rahmen der Wargames-Geschichte ja, dann eliminiert worden, was dann aber halt auch den Gegner dann nicht weiterbringt, ja, weil wenn der Fokus darauf ist, ja, also wenn man halt den größeren Star schlägt, aber nur weil halt auch der größere Star ist man selber, der mit dem Gegner halt gerade fädet, das da macht. Ja, er ist auch nicht so viel gewonnen. Ja, und die anderen entsprechend ja, sind halt auch so gelandet. Ja, LA Knight, ja, wie du gesagt hast, ja, ist halt der, der es nicht schafft. Ja, und ist jetzt, ja, also der Klassiker, ja, dreimal in den letzten 3 Jahren immer auch zum Beispiel Money in the Bank Match gewesen. Ja, galt immer als Favorit, weil man gesagt hat, ah ja, jetzt hier LA Knight, der steht ja kurz vorm Durchbruch und gewinnt aber immer nicht und gewinnt jetzt auch wieder nicht seine große Chance. Ja, Jey Uso dann auch ähnlich. Solo Sikoa, ja, auch also war auch schon in der Roman Reigns Geschichte so, ja, gewinnt halt schon häufiger mal was, aber dann immer, wenn das große Match ansteht, dann verliert er halt, setzt sich am Ende auch nicht durch. Ja, und das bringt halt tatsächlich dann niemanden weiter. Also da hätte man eher schon, ja, also wenn man gewollt hätte, dass dem irgendwas bringt in dem Turnier, dann hätte man halt, keine Ahnung, Carmelo Hayes oder irgendwen anders nehmen können. Ja, und dem so ein, ja, wie die Amerikaner sagen, Cinderella Run geben, dass der halt zum Beispiel gewinnt, ja, gegen Solo Sikoa in der ersten Runde, gegen Jey Uso in der zweiten und gegen LA Knight im Halbfinale. Und dann steht er im Finale. Und dann ist so ein bisschen halt die Frage, ja, ist es dann der etablierte Star oder gibt es wirklich diesen Newcomer, der es schafft? Und ja, also selbst ja, gegen Gunther kann man ja auch verlieren und trotzdem ja, dabei auch gut aussehen. Hätte man auch machen können, aber macht man halt nichts. Ja. Und jetzt hat man halt Gunther. Ja, der ja halt auch in der Situation ist, also so richtig, also ist natürlich, also die größere Sache für Gunther ist, dass er in diesem Match steht. Ja, ob er jetzt gewinnt oder nicht, ja, also den John Cena zu schlagen, der bei seinen letzten Auftritten einmal gegen Dominik Mysterio verloren hat und das an und davor bei seinem Match gegen Brock Lesnar ziemlich vermöbelt worden ist. Ja, da ist er so von der sportlichen Einordnung, ja, wenn Gunther sich dann da durchsetzt. Ja, also das ist halt auch ungefähr das Niveau, auf dem Gunther schon ist.
Stimmt.
Ja, also gegen wen, wer gegen Dominik Mysterio verliert, ja, verliert normalerweise auch gegen Gunther, um es mal zuzuspitzen. Ja, genau. Aber also es ist ein großes Match und für Gunther auf jeden Fall gut. Sie haben jetzt auch ihre Geschichte. Mein Eindruck ist auch, dass ja, sie da ziemlich klar halt auf ein Finish zu arbeiten, wo Gunther am Ende gewinnt, aber John Cena nicht aufgibt, sondern halt nicht austappt, sondern ja, nicht aufgibt, sondern halt im Zweifel dann ohnmächtig wird, einschläft und dann ist das Match vorbei. Also, ja, also jetzt ist ja auch so, Gunther hat er ja jetzt auch dann gegen LA Knight so den Aufgabegriff benutzt und dann hat LA Knight abgeklopft. Und ja, also vor dem Turnier, also, oder vor seiner Rückkehr, hat Gunther ja eher dann versucht, dann, also auch gegen Goldberg und gegen Jey Uso immer, die in so ein Sleeper Hold zu nehmen, wo sie dann eben, ja, wo die Idee gar nicht ist, der Gegner gibt auf, sondern der Gegner wird ohnmächtig. Und deswegen glaube ich auch, das ist so, ja, also darauf arbeitet sie halt hin. Gunther gewinnt, aber John Cena zeigt halt nochmal den Spirit, den er hat und gibt dann eben nicht auf. Also, das ist mein
Ja.
Gefühl von dem auch, was ich da aus den Promos von Gunther mitgenommen habe.
Ja, es geht vielleicht in die Richtung. Also ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass John Cena in seinem letzten Match dann sozusagen einschläft und bewusstlos wird. Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also auch weil ja dann, es muss ja dann irgendeine Art von Abschiedsszene quasi noch geben und dann muss er ja dann wieder quick-fidel durch die Gegend springen. Und deshalb, also das glaube ich nicht, dass er da sozusagen einfach in der Bewusstlosigkeit dann quasi seine letzten Sekunden im Match gar nicht mehr wirklich tief erlebt oder so. Das glaube ich für das Bild am Ende dann nicht. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob John Cena das jetzt wirklich verliert. Also ich glaube eh, dass es da Eingriffe geben wird in diesem Match von größeren Rückkehrern, weiß ich nicht, können verschiedene Leute sein, die irgendwie da nochmal eine Appearance machen. Und wie dann in der allgemeinen Gemengelage das dann ausgeht, bin ich mir nicht sicher, ist aber vielleicht auch gar nicht wichtig. Ich glaube auch nicht, dass er aufgibt. Also, das ist jetzt, glaube ich, schon so aufgebaut, dass er das darum gehen wird und dass er nicht aufgibt. Aber ob dann Gunther ihn pinnt, normal sozusagen, oder ob John Cena halt dann doch irgendwie gewinnt, kann ich mir schon beides vorstellen und halte ich aber gar nicht für so super relevant. Weil am Ende wird es irgendwie eine Art von Abschiedsgeschichte geben.
Also das ist auch meine Interpretation der Gerüchte, dass das vielleicht das erste Match sein soll. Also ich kann mir, also WWE wird nicht Folgendes machen. Ja, man hat das Match als erstes, dann sagt John Cena, okay, das war's, mein letzter Auftritt, tschüss. Ja, und wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr euch jetzt noch die Matches mit irgendwelchen NXT-Leuten angucken, die ihr nicht kennt. Also das spricht für mich, also dafür, dass die, ja, also das, was da diskutiert ist, man hat das Match, Gunther gewinnt, dann hat man, kann man auch im Anschluss des Matches den Fokus auf Gunther noch legen, ja, wie der gewinnt und wie der dann posiert. Und ja, also kann man auch schon vorher ankündigen, dass dann zum Ende der Show John Cena auch noch seine Abschiedsrede hält. Ja, und dann sagt man den Leuten so, und wir, also ich habe auch gelesen, ja, es gibt keine klare, wie sagt man, Runtime, also Zeit, die der Event dauern soll. Man ist ja jetzt nicht mehr auf NBC, wo man da auf 2 Stunden im Fernsehen festgelegt war, auf so einen Slot, sondern auf Peacock. Ja, da kann man ja unbegrenzt lange laufen. Und dann ist auch der Trick, wenn man den Leuten nicht sagt, ja, wann das ist, dann müssen die auch weiter gucken, weil man will es dann ja nicht verpassen. Ja, und dann kann man dann auch am Ende, und dann muss man es auch nicht direkt nach dem Match machen, so verschwitzt und so, ja, sondern kann halt John Cena dann auch sich noch einen Anzug anziehen, ja, und sagen, ja, seine Zeit jetzt hier in seinen Jeans-Shorts ist dann vorbei und er möchte sich bei allen bedanken und dann kann man halt auch noch den Klassiker machen und dann kommt auch das ganze Roster raus und man applaudiert ihm und dann kommt, ja, und dann kommt auch noch Gunther raus und sagt hier, ja, ja, war mir eine Ehre, hier gegen dich zu kämpfen und ja, wer sonst noch da ist, und dann kann noch Triple H kommen und sich ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Und das Ganze, also dass man so den Ablauf macht und dass man deswegen auch überlegt, das Match an den Anfang zu ziehen, ja, um halt letztes Match und hier diese Abschiedsgeschichte zu machen. Also hat WWE auch häufiger schon gemacht, zum Beispiel, wenn das letzte Match bei WrestleMania war. Also ich erinnere mich da zurück an Ric Flair oder auch an Shawn Michaels. Ja, hatten sie halt ihr Match bei WrestleMania am Sonntag. Und dann am Tag darauf bei Raw war dann halt so ihre Abschiedsgeschichte eben halt, wo man dann im Ring ist und dann kommen dann noch die alten Weggefährten und so und man spielt nochmal ein, ihre größten Erfolge und so. Ja, und also das glaube ich halt, dass da die beiden Überlegungen sind. Entweder machen wir das direkt hintereinander oder wir trennen das und machen die anderen Matches dazwischen. Ja, so würde ich das interpretieren.
Ja, das kann schon gut sein. Gut, und dann könnte er in der Tat sozusagen in die Bewusstlosigkeit gesleeperholdet werden, weil er dann quasi rausgetragen werden muss und dann könnte er ja dann wieder ein bisschen erholt dann wiederkommen.
Genau.
Ja.
Also das ist so meine Arbeitstheorie, aber ja, wenn man bei WWE, also ich habe auch ein bisschen das Vertrauen verloren, dass heute am Freitag man bei WWE schon wirklich genau weiß, was da morgen passieren wird.
Das Gefühl habe ich auch und ich habe auch ein bisschen das Vertrauen verloren, dass irgendwas Cooles passiert, ehrlich gesagt. Also ich denke mir, es ist das letzte Match von John Cena und man macht jetzt quasi ein eigenes Event dafür. Und dann muss ja jetzt irgendwas total Cooles passieren, dann müssen sie sich ja noch irgendwas ausdenken, was jetzt irgendwie niemand kommen sieht oder so. Das habe ich jetzt nicht, dieses Vertrauen habe ich nicht mehr so sehr, dass das passiert. Sondern es ist schon wirklich alles sehr erwartbar gewesen in den letzten Monaten, eigentlich im letzten Jahr. Und deshalb bin ich jetzt auch nicht völlig optimistisch, dass das jetzt nicht morgen einfach wieder komplett von A bis Z erwartbar sein wird. Aber gut, man muss ja die Hoffnung nicht aufgeben, wird vielleicht richtig cool.
Ja, wir haben ja noch diese Exhibition-Matches. Also jetzt auch nicht, glaube ich, das so das Größte, was man da machen könnte.
Nö.
Also es gibt dieses Tag-Team-Titel-Match. AJ Lee tritt an in einem Handicap-Match.
Nee, gegen Dragon. AJ Styles und Dragon Lee.
Ach so!
Ja!
Ach so, ich dachte, das sei so ein Intergender-Handicap-Match.
Ja, das wäre ein Intergender-Handicap-Match mit nur der Frau gegen zwei Männer.
Ja, ach so, ja. Ich dachte, bei NXT, ja, dachte ich, eine Hauptrostefrau ist ja so gut wie zwei NXT-Männer. Ach so. So, AJ Styles und Dragon Lee ist AJ Lee. Ah, verrückt. Genau, gegen, wie heißen die, Javon Evans und Leon Slater von NXT.
Yes.
Da würde ich ja, ist ja meine Prediction, die gewinnen nicht. Auch weil wir bei ja gerade die große Wiedervereinigung der Usos hatten und sagen, wir sind jetzt wieder Tag-Team und wir wollen eure Titel. Und WWE hat nicht viel getan in ihrem Booking für Jay, oder also nicht viele Gefallen ihm getan. Jay Uso, aber wenn sie jetzt ihm sagen, hier, wir fordern euch heraus und dann verlieren die einfach die Titel gegen irgendwen, das wäre schon fies. Nee, das glaube ich nicht.
Ja, aber glaubst du, die greifen ein? Also glaubst du, die Tag-Team-Division greift da ein?
Nee, ich glaube da. Also ich glaube, eingriffsmäßig wird da relativ wenig passieren. Ich glaube auch Gunther gegen John Cena, ich da glaube ich auch nicht an Eingriff. Und also das ist ja gerade die Idee, man macht so Exhibition-Matches.
Ja.
Und das ist ja gerade die, das sind keine, ja, also halt so keine so ernsthaften Matches, sondern man, weil man steht da auch nicht im Mittelpunkt, sondern es gibt diese Exhibition-Matches. Aber, das erinnert mich an Rocky IV, ja, weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
Nee.
Also kurzer Abriss, das ist der mit der, damals gab es noch die Sowjetunion, ja, also das ist aus den 80er Jahren. So, und also Rocky hat ja, ist zu dem Zeitpunkt dann Boxweltmeister und gegen seinen Rivale aus den ersten beiden Filmen, Apollo Creed, Der ehemalige Weltmeister ist jetzt mittlerweile sein bester Freund geworden und hat halt seine Karriere auch beendet. So, und dann kommt so ein gedopte russische Kampfmaschine, gespielt von Dolph Lundgren, Ivan Drago, ja, und sagt hier, ja, ich bin hier der Beste der Welt und ich mache euch Amerikaner alle fertig, ja, weil der Kommunismus ist auch viel besser und so. So, und dann sagt er hier Apollo Creed, ja, hier, nee, ich werde dir mal zeigen, was so eine amerikanische Hake ist. Und dann machen die auch ein Match, ja, und zwar so ein Exhibition-Match. Und ja, also ist jetzt nicht der große Spoiler, weil das ist halt die erste Viertelstunde oder so des Films. Ja,
Und
aber dann,
80er.
und auch ein Film aus den 80ern, ja, aber Ivan Drago, ja, dominiert dann den Kampf gegen Apollo Creed. Und Apollo hat Rocky gesagt, also Rocky steht in der Ecke von Apollo. Und Apollo hat gesagt, egal was passiert, ja, du wirfst nicht das Handtuch. Ja, und dann ja, prasseln so die Schläge auf Apollo Creed ein, ja, und Rocky guckt auf das Handtuch, auf Apollo, der ihn anguckt und sagt, wirf nicht das Handtuch. Ja, und Rocky zögert und ja, irgendwann kommt halt so der letzte Schlag und Apollo geht zu Boden. Und Rocky ist entsetzt und also, ja, er hat so hart getroffen, dass er dann im Ring auch verstirbt. Und dann muss Rocky halt nach Moskau reisen, um Ivan Drago da zu besiegen. Also, darum geht es dann. Also, das ist dann die eigentliche Idee, ja, dass Rocky dann halt einen Grund hat. Ja, hier gibt dann auch den Titel ab und sagt: Hier, ich bin auf der Mission, ich fahre nach Moskau, weil Ivan Drago sagt: Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann musst du nach Moskau kommen.
Okay, auch eher so, also Sinnniveau WWE im Storytelling,
Ja,
aber
genau. Also so klassisches WWE
ja.
Storytelling und also deswegen, also mein leiser Verdacht, der ist auch, ja, dass die Idee Exhibition Match daher kommt,
Ja.
dass man das macht. Ja, also Klassiker übrigens auch der letzte Rocky-Film, Rocky 6. Ja, das ist ja aus den 2010ern, ja, wo ein, keine Ahnung, 58-jähriger Rocky nochmal in den Ring steigt gegen den amtierenden Champion. Auch das ist auch wieder ein Exhibition-Match.
Wie Goldberg.
Ja, nee, Goldberg war kein Exhibition, das war ja kein Exhibition-Match, da ging es ja um den Titel.
Ja.
Aber, ja, deswegen meine These ist Exhibition-Matches und auch wenig Eingriffe.
Ja, okay. Sehe schon ein. Wäre auch nicht so fair. Also, ne, wäre nicht so fair den jungen Talenten gegenüber, wenn da jetzt große Eingriffe passieren würden, weil die halt irgendwie, die Usos halt eine Fehde mit AJ Styles und Dragon Lee haben. Ja, ist, ja.
Genau, es wäre auch respektlos John Cena gegenüber, bei dessen letzter Macht
Ja,
und so.
das stimmt. Ja, okay. Aber also ich bin aber bei dir, dass AJ Styles und Dragon Lee das gewinnen. Weil wir sind ja jetzt auch, wir läuten ja jetzt die AJ Styles Retirement Tour ein, quasi an dem morgigen Abend geht's los. Und deshalb glaube ich, jetzt muss er jetzt noch ein bisschen, deshalb ist er jetzt, glaube ich, auch in dem Match halt an Präsenz, an Screentime und jetzt vielleicht doch ein bisschen an Siegen sammeln, um dann halt in seine Retirement Tour gehen zu können. Und dass die Leute nicht das Gefühl haben, hä, AJ Styles, wer war das jetzt nochmal? Sondern dass er sich noch mal ein bisschen seinen Namen wieder aufpoliert, um dann in Würde gehen zu können. Und ich glaube auch, dass, also dafür ist jetzt dieses Exhibition-Match nicht da, die da zu demontieren irgendwie. Und dafür ist jetzt auch gerade die Tag-Team-Division wieder ein bisschen zu sehr angelaufen. Eben mit den Usos, die jetzt wieder im Game sind. Also das ja auch, da lag ja auch Monate brach. Und jetzt ist ja gerade erst wieder was passiert. Und da jetzt Unruhe nochmal reinzubringen in eine jetzt gerade angelaufene Story, würde ich jetzt halt auch nicht denken.
Ja, dann gibt es noch das Frauenmatch. Sol Ruka tritt an
Bailey.
gegen Bayley.
Das könnte Saruka gewinnen.
Das könnte Sol Ruka gewinnen. Wobei meine These ist ja auch, habe ich glaube ich auch schon beim letzten Mal erzählt, und ist auch immer noch meine These, ja, die beiden ersten Exhibition-Match gehen für die NXT-Leute verloren. Und dann gibt es das Match Obafemi gegen Cody Rhodes. Und ja, das gewinnt Obafemi in 2 Minuten.
In 2 Minuten? Das
Ja,
ist deine These?
das ist meine Ivan Drago gegen Apollo Creed These.
Ach so.
Deswegen habe ich das vorhin so ausführlich erzählt.
So, das war die Brücke. Das war so ein random Side-Fact.
Nee, das war kein random Side-Fact. Das war so meine Idee, ja, dass man, dass, also, dass das sozusagen der Schocker ist, ja, dass das die Überraschung ist. Und hier meine These ist nämlich auch, dass das dass Gunther das nämlich nicht so gut aufnehmen wird, ja, dass er nämlich John Cena besiegt in dessen letzten Match und dann reden alle über Obafemi und dessen Sieg gegen Cody Rhodes.
Ah, und daran entwickelt sich dann eine Fehde zwischen den beiden?
Zwischen Gunther und Obafemi, ja. Also das ist so
das
meine...
Das kann sein, ja, okay. Ja, das gehe ich mit. Also sonst würde ich nämlich sagen, was bringt uns das, dass Obafemi gegen Cody Rhodes gewinnt? Das wäre so ein bisschen der Carmelo Hayes Effekt. Carmelo Hayes ist ja eben auch als First Draft mit einem riesigen Push da irgendwie in den Main Roster gekommen, gerade aus NXT, und hat ja dann auch sein erstes Match gegen Cody Rhodes gehabt, verloren, glaube ich, aber trotzdem halt irgendwie mit so einem Booster da reingerutscht. Und bei Carmelo Hayes hat es aber halt nicht so gut funktioniert. Also das ist dann eben sehr schnell auch wieder sehr berggegangen mit denen oder sehr schnell wieder abgeflaut. Und Obafemi, weiß ich nicht, wenn der jetzt gegen Cody Rhodes gewinnen würde und aber dann in den nächsten Monaten Cody Rhodes eigentlich nicht für eine Fehde mit ihm zur Verfügung steht, weil der halt mit den wichtigen Sachen zu tun hat. Mit Royal Rumble und Road to WrestleMania und WrestleMania selbst dann und da dann bestimmt auch andere Gegner haben wird. Weil wüsste ich jetzt halt nicht, was wir jetzt mit Obafemi machen, wenn wir mit dem so einen Boost da reingehen, er dann vielleicht in den Main Roster so ein bisschen reinrutscht und dann aber in diesem luftleeren Raum hängt, so wie es bei Carmelo Hayes eben war. Aber jetzt mit der Perspektive, also Gunther finde ich das eigentlich eine ganz gute, fände ich das eine ganz gute Konstellation und auch keine unrealistische Konstellation, weil Gunther ja so der Typ ist für sowas. Und Gunther gegen Obafemi, das ist, finde ich, das kann man schon mal ziehen, eine Zeit lang. Also das wäre nicht schlecht. Die Frage ist, was macht das mit Cody Rhodes, wenn der jetzt dieses Match tatsächlich verlieren würde? Also 2 Minuten glaube ich wirklich nicht. Also so sehr demontieren sie Cody Rhodes nicht. Also ich glaube, das wird ein solides 13-Minuten-Match. Und eigentlich würde ich eher denken, dass Cody Rhodes das dann gewinnt, aber dass Obafemi sich halt gut gezeigt hat und gezeigt hat, er kann da mitwresteln und deshalb hat er sozusagen die Eintrittskarte in den Main Roster jetzt auch in die Hand gedrückt bekommen. Aber wenn wir jetzt das weiterdenken und sagen, okay, Cody Rhodes verliert das tatsächlich, was machen wir dann damit? Also ist das der nächste Schritt auf dem vor dem Heel-Turn bei Cody Rhodes? Oder wie geht der da jetzt dann die nächsten Monate mit um? Das kann jetzt nicht im luftleeren Raum auch für ihn eigentlich enden, wenn er da als Champion, als hier Quarterback gegen so einen Newbie dann halt da jetzt verliert. Also ich finde, das finde ich jetzt auch wieder nicht gut, wenn das passiert. Das überhaupt keine Konsequenzen für Cody Rhodes hätte. Und andererseits weiß ich aber nicht, wie die Konsequenzen sinnig aussehen sollen.
Ja, also Cody Rhodes ist ja auch schon so ein bisschen, ja, also hat ja auch so ein bisschen, ja, so Tailspin, also so ein bisschen Abwärtsspirale, hat erst verloren gegen Seth Rollins da bei Crown Jewel. Stand jetzt bei der Verliererseite bei den Wargames und hat jetzt, ja, also beim letzten SmackDown ja auch so ein bisschen den, ja, also die Fassung verloren, ja, wie er sich da in den Ring stellt und sagt, hier, also und rumschreit, ja, hier die Suspendierung da muss aufgehoben werden gegen Drew McIntyre, ja, weil das geht so nicht und ja, also auch so ein bisschen, also einerseits halt die Idee, dass Cody Rhodes, ja, das halt nicht, ja, nicht so konzentriert war, weil er halt eben auch, ja, gerade abgelenkt ist, ja, seine Fehde mit Drew McIntyre und der bedroht meine Familie und so und das, ja, also dass dann auch die Geschichte ist, dass ihm der Fokus verloren geht, ja, dass Drew McIntyre in seinen Kopf kommt, andere Skin bei ihm ist und dass man da in die Richtung geht, ja, dass Cody so ein bisschen, ja, eben halt, ja, was ihn sonst halt der coole QB1, ja, der immer die Übersicht bewahrt und so, dass er da so ein bisschen rauskommt gerade.
Ja, aber damit du das machen kannst, müsstest du Drew McIntyre an den Ring stellen. Also könntest du ja. Du könntest ja Drew McIntyre dann sozusagen da irgendwo auftauchen lassen, ohne dass er eingreift, damit es nicht unfair ist gegenüber Oberfemi. Aber so, dass da die Brücke halt da ist für dann die weitere Story. Aber ich bin, ja, bin ich mir nicht sicher, ob sie das jetzt machen, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich für den realistischer halte ich. Oberfemi verliert gegen Cody Rhodes, Sol Ruka gewinnt gegen Bayley und hier, wie heißen die, Javon Evans und Leon Slater verlieren gegen AJ Styles und Dragon Lee. Das halte ich für realistischer. Aber es wäre nicht uninteressant, in der Tat, wenn Oberfemi das jetzt tatsächlich gewinnen würde. Und wenn man dann aber irgendwas storytechnisch draus macht, das halte ich halt dann für ein Muss. Dass man da jetzt irgendwie das weiter verwandelt und gerade auch in die nächsten Monate zieht. Sei es mit Oberfemi Gunther, sei es mit Cody Drew McIntyre, aber dass es halt nicht konsequenzlos dann irgendwie so im luftleeren Raum wieder landet.
Also ich denke, bei Oberfemi ist halt auch jemand, ja, der sollte ungefähr 1,5 Matches pro Jahr im Schnitt verlieren. Ja, egal gegen wen, ja. So ähnlich wie es auch bei Gunther ist. Ja. Gut, der verliert jetzt, hat jetzt bei WrestleMania verloren gegen Jey Uso und beim SummerSlam gegen CM Punk. Ja, und meinetwegen, aber ja, mehr Matches sollte er in diesem Jahr auch nicht verlieren. Und ja, also Oberfemi. Wenn man aus ihm wirklich was machen will, und ich glaube, man kann aus ihm da auch was machen, dann muss man ihn da halt schützen. Und also, ich sage halt, wenn Oberfemi nicht gewinnt, dann hätte man ihn ja lieber raushalten sollen. Ja,
Ja, aber
dann
du.
soll er, ja, dann soll er lieber halt seine, also statt ihn da mit beginnen zu lassen, ja, dann soll man ihm halt lieber so den klassischen eher Low-Key-Auftritt geben. Ja, irgendwie in der Midcard anfangen und dann erstmal, ja, keine Ahnung, gegen die MFTs fäden und da erstmal die verschiedenen Tama und Tongas und Loas, ja, 3 Monate lang jeden von denen zweimal besiegen, statt dass man gleich gegen Cody Rhodes antritt und dann halt verliert. Und ich glaube halt, ja, also Oberfemi. Ja, also ich glaube, du musst Oberfemi besser schützen als halt guter Auftritt gegen irgendwen.
Nee, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, es würde passen, wenn der wirklich einfach ein richtig gutes Match da abliefert, wenn der gute Momente hat, wenn der wirklich zwei, dreimal Cody Rhodes kurz davor hat, den zu besiegen und das sozusagen alles mit rechten Dingen zugeht und die am Ende dann und dann am Ende Cody Rhodes quasi den Handshake macht und sagt, hier, boah, richtig gutes Match, total gut, Riesentalent. Hat noch nicht gereicht, aber bald. So, ich glaube, das kann man schon so vertonen. Und dann kannst du den ja, genau wie du sagst, ab jetzt dann quasi in die Midcard stecken und sagen, und jetzt machst du nochmal den Low-Aufbau. Wir haben uns jetzt einmal richtig bekannt gemacht und er kommt aus NXT, ist zwar da der große Held, aber er kommt aus NXT und tritt gegen Cody Rhodes an. Also gegen den kannst du schon verlieren und gegen den kann auch Oberfemi schon verlieren. Und wenn der da sich gut präsentiert, dann ist das jetzt nicht das Drama für dessen weitere Karriere. Also du kannst da schon, glaube ich, dem den Boost geben, ohne dass er das gewinnt. Und dann kann er ja eben da in der Midcard irgendwo als im Main Roster langsam auftauchen und dann, weiß ich nicht, sich irgendwann The Vision anschließen oder keine Ahnung, was er dann macht.
Ja, also ich schätze da Oberfemi anders ein. Also, ja, wenn es um Javon Evans ginge oder um einen Ricky Saints, ja, also mit denen könnte man das machen. Aber also ich glaube, Oberfemi, ja, auch vom ganzen Aussehen und vom Auftreten her, jede Niederlage ist eine zu viel und die sollte man echt nur machen, ja, wenn man dafür einen sehr guten Grund hat. Und Cody Rhodes, ja, bringt das nicht weiter. Es verkauft auch kein einziges zusätzliches Ticket hier. Also Oberfemi ist der einzige Grund, hier dabei zu sein. Ja, und also Javon Evans und Leon Slater und Sol Ruka, ja, die können alle damit weitergebracht werden, wenn sie so einen guten Auftritt haben. Ja, und ja, die Fans dann sagen, ja, das ist eine gute Geschichte. Aber Oberfemi, ja, also hier das große, der große Muskuläre, ja, der größer ist und stärker und als alle anderen, den langfristig aufzubauen, ist extrem viel schwieriger als von Anfang an zu sagen, ja, der ist halt hier das Monster und dann, ja, muss man ihn dann erstmal besiegen. Also so vom Gefühl her. Ja, also klar, ja, also ja, man kann das auch anders machen und ja, also wenn ich wetten müsste, ja, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, dass die Vermutung ist, dass Cody Rhodes gewinnt. Aber dann könnte ich das nicht nachvollziehen, dass man das genutzt hat. Weil dann hätte man nämlich wirklich auch andere Leute da in diese Position stellen können. Oder ja, man hätte Obafemi ja auch gegen irgendjemanden anders ja, machen können. Keine Ahnung, Obafemi gegen LA Knight oder was auch immer. Ja, gegen so jemanden, wo man dann sagt, oh ja, da gewinnt er dann. Aber ja, wie gesagt, ich würde nicht dagegen wetten.
Ja. Glaubst du eigentlich, es gibt noch ein Überraschungsmatch?
Nee.
Nee. Ich dachte nämlich an Joe Hendry. Und das ist so ein Überraschungsmatch-Typ. Weil das ist ja schon, der macht ja immer so Überraschungsauftritte. Und dann dachte ich, dass, also weil ich finde nämlich eigentlich, die Karte ist nicht so besonders lang. Also es sind ja wirklich 4 Matches. Und klar, und dann eine halbe Stunde John Cena Abschiedstour, das ist auch klar. Aber es sind jetzt auch keine so Matchformate, in denen man jetzt denkt, okay, das muss halt standardmäßig auch eine halbe Stunde gehen. Und deshalb dachte ich, es wäre vielleicht noch Platz für so ein Überraschungsmatch. Dafür müsste aber dann wiederum jemand aus dem Main Roster da sein. Drew McIntyre zum Beispiel. Naja. Und dann halt seinen Namen sagen. Und dann ist Say his name and he appears. Und dann kommt Joe Henry. Und dann ist da das Überraschungsmatch. Das fände ich cool. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich WWE jetzt im Moment nicht zutraue, da irgendwelche großen, coolen Überraschungen zu machen. Aber das finde ich gut.
Ja, also ich glaube es nicht. Ja, dafür ist auch das Event mit John Cena Retirement groß genug. Also es ist auch Saturday Night's Main Event. Also gut, ja, Saturday Night's Main Event ist jetzt im Kern ja auch auf dem gleichen Niveau wie so ein PLE. Ja, läuft beides bei so einem, also in den USA, bei so einem Streaming-Dienst, den man sich extra dafür holen muss. Die PLEs bei ESPN Plus und jetzt Main Event jetzt bei Peacock. Ja, insoweit war ja auch meine These, habe ich auch vor Monaten schon mal, glaube ich, im Podcast hier gesagt, dass das jetzt Main Event eher aufgewertet wird. Im Vergleich zu vorher, wo es halt im TV lief. Ja, aber es ist immer noch ein bisschen kleiner als so ein PLE und deswegen ja 4 Matches und ja 2,5 Stunden und nicht 3, wie so ein PLE halte ich da doch für wahrscheinlicher und dass sie halt nicht noch da extra was rein tun, weil ja. So viel kann man da auch nicht rausholen. Also man hat schon das Match Gunther gegen Cena. Ich glaube, ja, man wird einen Überraschungssieg von NXT machen. Also das wäre auf jeden Fall das Logische. Ja, da hat man dann noch den John Cena Abschied und ja, viel mehr Bandbreite gibt es da, glaube ich, auch nicht mehr, um da noch viel zu machen. Ja, es wird 10 John Cena Clips geben, danach auf Social Media und dann noch irgendwie den 11. damit zu machen, dass man irgendwie so ein Joe Hendry Match macht oder ähnliches. Also glaube ich eher nicht.
Das finde ich bedauerlich. Ich bin Joe Henry Fan.
Ja, also kann ich nachvollziehen, aber also ich glaube eher nicht, dass da dass da noch viel geplant wird.
Ja, kann sein.
Vor allem, ja, es ist halt auch, ja, Weihnachten steht auch vor der Tür und haben wir uns auch vor der Show drüber unterhalten. So also ein bisschen ist WWE jetzt auch ja in so einem Einfriermodus. Ja,
Ja.
man macht irgendwas und ja, dass
Ja.
wir ja, um irgendwie hier halt noch den Dezember rumzubringen und dann geht's am 5. Januar wieder richtig los. Und deswegen glaube ich halt auch nicht, dass man hier irgendwie ja, also viel macht, ja, was dann eher verpuffen würde. Also was man jetzt nicht vorbereitet hat.
Finde ich aber auch ein Argument dagegen, dass Cody Rhodes das verliert, weil das jetzt schon nochmal eine Sache wäre, die irgendwie behandelt werden müsste, eigentlich in der nächsten Zeit. Oder man sagt halt, Cody Rhodes ist dann jetzt so betroffen, dass er jetzt einfach bis Januar dann gar nicht mehr auftaucht. Aber dann muss man es im Januar halt irgendwie behandeln. Naja, gut, aber wir werden es sehen. Also, ich weiß nicht, freust du dich jetzt eigentlich auf dieses Saturday Night's Main Event? Ich bin nämlich eher so, ist mir jetzt nicht so super wichtig irgendwie.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht hyped, ja,
Ja.
bin nicht auf die NXT-Matches so richtig hyped. Ja, Gunther gegen John Cena. Ja, es fehlt so ein bisschen das Feuer
Ja.
auch da drin. Ja, das ist John Cenas letztes Match und einmal darf man es noch zeigen und ja, wenn dann irgendwie so die Abschiedsmomente sind. Ja, dann werde ich da, glaube ich, auch sicherlich sentimental werden und so. Ja, aber es ist halt alles so ein bisschen, ja, es ist halt alles so ein bisschen flach. Ja, John Cena hat halt auch keine Auftritte mehr gemacht. Also jetzt nicht vor der Show und auch sonst relativ wenig. Ja, seine letzten Auftritte hat er sich mit Dominik Mysterio befasst, was jetzt irgendwie auch kein Thema mehr ist. Also hat auch die Fehde verloren gegen Dominik Mysterio. Ja, hat wirklich viel verloren, auch in den letzten Monaten. Also hat gegen Cody Rhodes verloren beim SummerSlam. Dann gegen Brock Lesnar hatte noch einen Sieg gegen AJ Styles. Ja, dann gegen Dominik Mysterio einen Sieg, eine Niederlage. Ja, das ist jetzt nicht so die, ja, also, ja, das ist halt nicht mehr sozusagen John Cena auf dem ganz großen Lauf, den er hatte. Ja. Also der Babyface-Turn hat Cena auch nicht gut getan. Ja. Hat ja alles gewonnen als Heel vor. Und seitdem er geturnt ist, hat er mehr Niederlagen als Siege. Ja, aber ja, also es ist halt, ja, es ist eher halt so eine Kurve, die so abgeflacht ist in letzter Zeit. Also es hat sich jetzt nicht so aufgebaut in Richtung, ja, das ist hier noch der ganz große Abschluss. Ich sage immer noch, ja, wäre besser gewesen, hätte man Gunther gegen Cena bei der Survivor Series gemacht und jetzt die Herausforderung um den Intercontinental Titel auch ausgesprochen. Ja, keine Ahnung, auch meinetwegen bei der Survivor Series, ja, wenn man da hingeht und ja, nach seinem Match gegen Gunther, ja, und dann ja, kommt Triple H und sagt hier, ja, dein letztes PLE-Match und bisher, ja, haben wir dir immer gesagt, gegen wen du antrittst, da ja, und jetzt hast du aber sozusagen dein letztes Match, darfst du dir aussuchen und dann sagt er hier, ja, dann will ich noch einmal versuchen, das, was ich nie geschafft habe, den Intercontinental-Titel zu gewinnen oder so, ja, und also das wäre noch so ein klarerer Abschluss gewesen, also weil
Ja.
auch für John Cena steht es nicht mehr, also steht halt auch nichts auf dem Spiel.
Ja.
Ja, also ob er jetzt gewinnt, ja, ob er jetzt verliert, ja, ob er jetzt gepinnt wird oder ob er jetzt wirklich zum Ende abklopft seiner Karriere, für John Cena macht es keinen großen Unterschied mehr. Und
Stimmt.
also da ist halt die emotionale Seite. Ja,
Ja.
es ist halt auch nicht so, Ja, also auch so bei anderen Retirement-Matches, also ich erinnere mich zum Beispiel halt noch zurück an, ja, an Ric Flair, was war es, WrestleMania 24, glaube ich. Ja, also er hatte da auch so die Stipulation, das nächste Match, das er verliert, ja, dann muss er, da muss er aufhören. Und es, ja, war klar, dass das auf WrestleMania zuläuft. Und da auch das Match gegen Shawn Michaels, das er da hatte. Und ja, die hatten da auch so eine, ja, das war dann auch alles so ein bisschen emotionaler. Und ja, Ric Flair hatte halt, ja, war ja, galt ja jahrzehntelang eigentlich so als bester Wrestler, den es so gibt. Ja, und war da ja auch schon weit jenseits der 50. Und ja, da ging es auch nochmal darum, so zu zeigen, dass er auf der größten Bühne das, ja, sozusagen die Zeit nochmal zurückdrehen kann. Ja, und also das war halt dabei. Aber für John Cena, ja, John Cena hat jetzt eigentlich das gemacht, was er machen wollte. Ja, und ja, es ist wenig Feuer drin.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, man hat es halt entzerrt. Also ich glaube, diese Fehde mit Dominik, die ja auch, also zwei Matches mit Dominik und dann auch dieses, ich finde ja, grandiose Match bei Survivor Series mit den beiden, das war da, wo das, also da war das Feuer noch da und da war auch dieser Übergabemoment eben von John Cena verabschiedet sich und übergibt den Stab an einen wirklich jungen, total aufstrebenden Wrestler, der halt irgendwie in den nächsten Jahren noch so eine große Nummer sein wird. Und auch in der Story, die Story total vorangebracht hat, auch mit der Rückkehr von Liv Morgan und jetzt auf dem Judgment Day, der jetzt auch bei Raw wieder eine große, große Rolle gespielt hat. Also da war genau das alles. Und mit Gunther hat man das ein bisschen einfach entkoppelt von diesem letzten Match, was aus meiner Sicht halt ein, ja, nochmal so die, einfach nur die Schleife quasi um das Gesamtpaket ist. Und diesen Gedanken, den verstehe ich schon. Also ich finde das jetzt auch ein bisschen lahm, beziehungsweise ich habe jetzt auch nicht so das Feuer für dieses Event, aber natürlich schaue ich es mir irgendwie trotzdem an, weil es ist ja nun mal das letzte Match von John Cena. Und es ist nun mal der Abschied und natürlich möchte ich John Cena dann da noch mal sehen, wie er da seine Rede hält und sich verabschiedet von allen und wie ihm dann alle zujubeln und das, also natürlich möchte ich das sehen und deshalb schaue ich das halt auch noch mal. Und dann verstehe ich schon, dass sie das jetzt entkoppeln, dass sie da jetzt, sie haben alles die Übergabe gut gemacht, sie haben die Storys vorangebracht, sie haben wirklich John Cena nochmal eine interessante Fehde gegeben mit Dominic Mysterio. Sie haben Dominic Mysterio dadurch nochmal geadelt. Sie haben ihn nach vorne gebracht. Sie haben die Storys weiter ausgebaut und so weiter. John Cena hat trotzdem nochmal seinen letzten Titel bekommen, den er noch nicht hatte. Das hat man alles sozusagen gemacht. Und jetzt macht man nur noch die Schleife drum. Und für mich ist es aber okay. Also für mich ist das in Ordnung, dass ich mir jetzt nur nochmal die Schleife angucke, wie jetzt am Ende das sozusagen hübsch aussieht. Und dafür ist Gunther wiederum, glaube ich, genau der Richtige, der da eine ganz, also eine schöne, ordentliche, große Schleife drauf packen kann. Und was ich glaube eher, was mir nicht gefällt, ist, dass sich diese NXT-Matches sind für mich irgendwie so, fühlen sich so unbedeutend an, weil die halt auch fast gar nicht aufgebaut sind. Hätte man ein bisschen mehr noch rein investieren können. Gut, die sind alle einmal irgendwie aufgetaucht und dann waren sie noch immer im Publikum, aber ein bisschen Fehde hätte man da schon noch machen können. Oder ein bisschen zumindest irgendwie die, also da halt da noch ein bisschen mehr Futter dazugeben. Deshalb habe ich mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie spannend wird. Aber wie gesagt, dass die Schleife auf das Kunstwerk John Cenas Lebenswerk setzen, damit bin ich an sich schon happy.
Ja, nein, also es ist okay.
Ja.
Ja, es ist halt auch sein, also es hat auch so eine gewisse Business-Logik. Ja, das letzte Match von John Cena an sich ist schon groß genug, um so
Ja.
ein Event da zu füllen. Ja, sie haben ja auch ganz schnell da alle ihre Tickets zu horrenden Preisen
Ja.
da verkauft. Ja, also das funktioniert auch und das ist auch okay. Aber ja, es ist halt halt wirklich, es ist halt, ja, das WWE-Pferd, das da halt genauso hoch springt, wie es muss in diesem
Ja, das
Fall.
stimmt. Ja, das stimmt. Das kann man wohl so sagen, ja.
Ja, aber es ist nicht das Einzige, was in WWE passiert ist in den letzten Wochen seit der Survivor Series. Ganz wichtige Entwicklung, auch Bron Breakker ist der neue Nummer 1 Herausforderer auf CM Punks World Heavyweight Titel nach seinem Sieg bei den Wargames, wo Bron Breakker ja auch CM Punk gepinnt hat, kriegt er jetzt beim ersten Raw des Jahres 2026 am 5. Januar sein Titelmatch und hat da auch zwei größere Promos gehalten bei Raw. Fand ich auch sehr gut, wie er die gemacht hat. Mein Eindruck auch, dass er jetzt viel näher an seiner tatsächlichen Stimme auch ist in seinen Promos, als er das noch vor ein paar Monaten immer war, wo er mehr, ja, so eine, ja, also das, was mehr, ja, so nach Schauspielerei klang. Also, und ich fand, dass das klang jetzt auch von der Stimme her viel mehr, ja, wie da ein echter Mensch, der auch ist und wie er da redet. Und dann auch, ja, halt nicht so der, ja, auch, ja, nicht dieses Schreien und die Hundegeräusche und so, sondern halt der ernsthafte Mensch, der jetzt sagt, so, ich bin jetzt da und jetzt werde ich auch Champion und so meine ich das auch.
Also ich war auch sehr positiv überrascht von Bron Breakker. Also wir haben uns ja vor ein paar Podcast-Folgen auch mal drüber unterhalten, über das Potenzial von Bron Breakker, und ich war nicht so überzeugt. Ich glaube auch immer noch nicht, dass er ganz, ganz auf dem Niveau ist, auf dem er sein muss, um da auf so einem Level von CM Punk und Roman Reigns und Cody Rhodes wirklich mitzulaufen. Aber ich finde schon, dass der riesige Fortschritte gemacht hat, jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten. Und dass, wenn der den Raum bekommt, dass er den Raum dann auch ausfüllen kann. Und ich glaube, das ist schon eine große Qualität für eben diese Ebene. Und deshalb, ich bin positiv überrascht von Bron Breakker und glaube ganz sicher, dass der einer der wichtigsten Personen 2026 im Wrestling sein wird. Also wir werden ja noch eine Folge machen, in der wir auch ein bisschen über unsere Predictions fürs nächste Jahr sprechen. Und da werden wir mit Sicherheit auch über Bron Breakker sprechen. Aber jetzt, um sozusagen schon mal einen kleinen Spoiler für diese Podcast-Folge zu machen, ich glaube nicht, dass es jetzt schon da waren 6. Januar,
5.
5.
glaube ich.
5. Januar. Ich glaube nicht, dass es da schon klappt. Aber ich glaube, dass das auch nicht das Ende sein wird, dieser Fehde, sondern dass das sich Richtung WrestleMania bewegen wird.
Ja, also ich habe auch Zweifel, dass Bron Breakker das gewinnt. Also könnte schon sein.
Ja.
Aber so vom Gefühl, ja, du kennst ja auch die hier meine Posterthese. Wenn der Plan wäre, dass Bron Breakker Champion bei WrestleMania ist, dann wäre auf dem Foto auch, auf dem Poster auch drauf gewesen mit Lesnar und Punk und Cody und so. Ja.
Die unterstütze ich nicht vollumfänglich, diese These.
Ich weiß, aber also das ist meine These. Ja, also ich glaube auch, dass es halt ja da noch funktioniert, wenn es einmal nicht ist. Und wir dann ja, in Richtung WrestleMania eher gehen. Aber ich glaube, ne, ich glaube auch, er könnte auch gewinnen.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt so eine Division-Geschichte wird. Wissen wir jetzt eigentlich, wer Mystery Man ist? Immer noch nicht, oder?
Genau, also Mystery Man, also spricht ja auch dafür, dass es ist. Also wir wissen nicht, wer Mystery Man ist. Also ich bin jetzt nicht ganz tief in die Videoanalyse eingestiegen, wie ich das gesehen habe, dass das andere gemacht
Ja,
haben.
ich auch schön.
Aber Konsens scheint mir zu sein, ja, also dass sozusagen real unter der Maske auch bei Survivor Series das nicht die gleiche Person war wie dann bei Raw.
Ja.
Ja, also was auch der Klassiker ist, ne? Das ist ja schöner an so einer Maske, ja, kann man immer unterschiedliche Leute drunter stecken und dann ist auch nämlich schwer herauszufinden, kann man nämlich auch nicht herausfinden, wer es ist an irgendwas, weil es halt immer ein bisschen anders. Ja, Wer es am Ende sein wird, man weiß es nicht. Also es heißt also der Mystery Man tut ja so, als sei er Seth Rollins.
Ja, der ist es nicht.
Und
Das glaube ich nicht.
ja,
Nein.
könnte schon Seth Rollins sein.
Nein.
Weißt du, Seth Rollins hat wieder alle hier, ne, das Ribeye, er hat wieder alle hier hinters Licht geführt.
Ja, nein. Der Effekt wäre viel größer gewesen, wenn Seth Rollins ohne Maske da reingelaufen wäre. Da wären alle viel mehr so, wow, was ist das? Seth Rollins ist wieder da. Was
Ja.
bedeutet das jetzt für The Vision? Und dann der Konflikt zwischen Bronn und Seth und dann geht's Richtung CM Punk. Das wäre viel größer gewesen als jetzt so ein Mystery Man.
Ja, also das Problem an dem Ganzen ist ja, dass es, also wenn man das tatsächlich so machen will, ja, weil es zum Beispiel, weil der Plan immer noch ist, CM Punk gegen Seth Rollins. Aber Seth Rollins erst wieder ziemlich genau, also bei WrestleMania
Ja.
jetzt, aber wenn, ja, also das würde man deswegen machen, weil Seth Rollins noch nicht fit ist. Ja, aber wenn
Ja.
man sagt, ja, er ist jetzt nicht fit, aber wann ist WrestleMania? Wieder irgendwie 20. April oder so. Ja, wenn man sagt, ja, am 15. April wird es wieder gehen und ja, dann ist man auf die Idee gefallen, machen wir halt mal wieder so einen maskierten Mann.
Ja, aber dann machst du es lieber gar nicht. Es bringt jetzt auch objektiv nichts. Also wir haben ja gerade erst Logan Paul quasi für The Vision gewonnen und haben ja jetzt einen neuen Menschen dabei, der jetzt auch neue Fäden mit reingezogen hat. Und damit bin ich jetzt erstmal beschäftigt, wenn es um The Vision geht. Und der objektiv bringt ja jetzt gar keinen Nutzen, dieser Mystery Man, außer es ist halt jetzt die Einführung für eine neue Person für The Vision. Das glaube ich ja eher. Und ich habe ganz viel, ich habe Austin Theory sehr viel gelesen auf Social Media, dass der das sein soll. Das fände ich ja enttäuschend, ehrlich gesagt. Also das wäre völlig unter meinen Erwartungen, wenn das jetzt so ein komplett random Guy wäre. Aber ehrlich gesagt fehlen mir ein bisschen die Ideen, wer es sonst noch so sein könnte. Ich habe auch an Randy Orton gedacht. Dafür passt das Profil jetzt nicht ganz, aber es waren ja offenbar zwei Personen. Und ich habe auch an Kevin Owens gedacht. Aber auch da passt das Profil nicht wirklich.
Okay, also Kevin Owens, ja, also das kann man uns dann wirklich nicht verkaufen, dass er es ist. Aber die Frage ist ja bei allen Leuten, die es ist, warum sollten sie jetzt so tun, als seien sie Seth Rollins?
Ja, Fan, damit die Fans spekulieren, ob Seth Rollins ist. Das braucht nicht wirklich eine Erklärung in der Wrestling-Welt.
Ja.
Das ist genauso wie, warum musste Seth Rollins seine Injury faken mit dem Match gegen LA Knight, wenn er sowieso dieses Match gehabt hätte und diesen Auftritt gehabt hätte. Also sinnvoll war es ja jetzt auch nicht. Es war halt für den Effekt. Und also es muss, glaube ich, keine wirkliche Begründung geben dafür. Ich hätte lieber eine, aber ich glaube, es gibt keine.
Ja, möglicherweise. Aber ich finde, also Seth Rollins ist immer noch der beste Tipp, weil,
Ja.
also Seth Rollins ist kein, ist ein, also wahrscheinlich, also ich denke auch eher wird es dann irgendjemand anders sein, aber ja, also, aber das Problem ist halt auch, ja, wenn du so tust, als wärst du Seth Rollins und dann stellt sich heraus, du bist Austin Theory,
Ja.
also dann geht es halt auch bergab, ja, also.
Ja.
Wenn du Austin Theory bist, dann bist du besser der Masked Man, der irgendwas macht, ja, oder mit dem Schlagring immer zuschlägt oder sowas, als dass du so tust, als seist du, als wärst du Seth Rollins. Ja, es war auch, ja, also Wrestling-Logik ist ja auch, ja, dass die Leute ihren Finishing-Move besonders gut können. Ja, aber die Idee ist ja jetzt nicht, dass irgend so ein dahergelaufener Midcarder per Stomp dann CM Punk normalerweise so ausschalten könnte.
Ja, wenn er halt aus dem Nichts kommt. Überraschungseffekt. Darum
Naja.
geht es ja beim Mystery Man. Also, nee, also Seth Rollins glaube ich auf keinen Fall. Also wirklich glaube ich gar nicht. Und ich hoffe, es ist nicht so jemand wie Austin Theory, aber ich glaube eher, dass es so jemand wie Austin Theory ist und dass sich das eher einreiht in die, wir bauen The Vision jetzt noch ein bisschen größer, weil uns ist der größte Star weggebrochen und dann brauchen wir jetzt einfach noch zusätzliche Personen, um das gut zu machen. Und um dann jetzt wieder, also auf die, sozusagen auf den 5. Januar zurückzukommen, ich glaube, dass also Bron Breakker das jetzt erstmal noch nicht gewinnt. Und ich glaube, dass entweder Mystery Man oder Logan Paul da irgendeine ungute Rolle spielen, wodurch er das dann nicht gewinnt. Dann kannst du nämlich halt auch irgendwie diese Mystery Man The Vision Geschichte noch weiter spinnen. Und Bron Breakker hat halt nochmal ein Argument an der Hand, dann Richtung WrestleMania nach CM Punk zu gucken. Und dann könnte es schon auch so ein Austin Theory sein, der halt dann so eine ungute Rolle in diesem Match irgendwie spielt, weil er halt eben dann doch nicht Seth Rollins ist und dann doch mal irgendwas falsch macht. Und das kostet dann Bron Breakker den Titel.
Ja, weiß ich nicht. Austin Theory.
Ja, ich habe auch keinen Bock auf Austin Theory. Also nichts gegen Austin Theory, aber ich habe keinen Bock, dass der da jetzt diese Person ist. Ich hätte lieber irgendwas Cooles. Aber mir fällt objektiv nichts Cooles ein, weil die allermeisten coolen Personen sind irgendwie ausgeschlossen, weil sie entweder in diesem Wargames-Match waren oder halt jetzt bei Raw irgendwie in diesem Ring standen. Also das schließt ja schon mal 90% der guten Leute aus.
Aber das ist auch, das wäre WWE ja auch zuzutrauen, dass sie sagen, oh, das war Cody Rhodes.
Spontan rausgehüpft, hat sich umgezogen, ist reingehüpft, wieder raus, wieder ausgezogen, wieder rein.
Eine These, die ich gelesen habe, ist unter der Maske steht Becky Lynch.
Ja, das war auch meine These. Das war meine originäre These, als wir dieses Match geschaut haben. Schaut es euch an auf YouTube. Irgendwo. Ich habe von Anfang an gesagt, es wäre Becky Lynch. Aber da hätten sie auch, also da hätten sie ein bisschen drauf geachtet, dass die Körperproportionen ein bisschen besser sind, glaube ich.
Na.
Doch, ein bisschen besser hätten sie. Die hätten da jetzt keinen total muskulösen Mann unter diesen Hoodie gesetzt.
Warum denn nicht? Unterm Hoodie sehen alle gleich aus.
Nein. Aber die Größe passt halt auch gar nicht. Ist halt, der Mensch ist halt ein Kopf größer als Becky Lynch. Also es wäre meine Idee gewesen. Es wäre ja auch irgendwo sinnig gewesen, aber I don't think so. Also ich am allerliebsten hätte ich Kevin Owens. Das fände ich jetzt noch das Gewinnbringendste für alle, wenn das Kevin Owens wäre. Aber auch da hätten sie vielleicht jemanden genommen, der irgendwie körperbautechnisch besser passt.
Ja, aber also Kevin Owens packt jetzt den Stomp aus, das hätte ich, glaube ich, auch nicht.
Aber der ist so ein, der wäre so ein Typ, der das halt aufgreift, quasi satirisch aufgreift. Ja, satirisch aufgreift. Also der halt genau diesen Spaß quasi erlauben würde, dass alle kurz mal denken, es wäre Seth Rollins. Und der das dann imitiert und der ja aber auch sozusagen die wrestlerische Fähigkeit mitbringt, dass man ihm auch glaubt, dass man es imitieren kann. Also das würde ja sogar noch gehen, glaube ich. Also mit ihm vielleicht sogar am allerbesten würde dieser Spin noch gehen. Aber weiß ich nicht. Hättest du halt, also wenn das Kevin Owens wäre, dann hättest du halt auch den Effekt, dass da Kevin Owens kommt und sich auf die Seite von The Vision schlägt, der wäre halt auch groß gewesen. Aber vielleicht eben, wir sind in einer, wie du es gesagt hast, Einfrierphase. Dann zieht man halt die große Kevin Owens-Karte erst im Januar. Aber wie gesagt, also fände ich cool, fände ich gut, fände ich für die Story das Beste, was mir einfällt. Da hätten sie irgendjemand anderen nehmen müssen, der ein bisschen mehr so aussieht wie Kevin Owens, glaube ich. Weil das weiß ja auch jeder, dass der so nicht aussieht.
Und die ganze Diskussion, die wir jetzt haben, steht ja auch unter der Voraussetzung, dass WWE gerade schon tatsächlich weiß, wo diese Story eigentlich hingeht.
Wer das eigentlich ist, wer Mystery Man am Ende eigentlich sein soll.
Ja, kann bei sowas aber natürlich auch immer sein, dass man sagt, oh, wir machen mal eine Mystery-Geschichte.
Mhm.
Ja, und
vielleicht hat ja irgendjemand noch eine gute Idee dann im Laufe der Zeit.
Und damit so, ja, also das ist auch der Vorteil, ja, dann gibt es auch keine Leaks. Ja?
Ja.
Also muss man ja schon sagen, WWE hat ja nach meinem Eindruck jetzt auch 2025 doch wieder deutlich mehr Leaks auch gehabt, als so in den zu Anfang so der Triple H-Phase. Ja, also, ja, wirklich alles Mögliche, angefangen bei diesem Triple Threat Match bei WrestleMania da mit Reigns und Punk und Rollins, bis jetzt dazu, dass Gunther der
Ja, stimmt.
Letzte Gegner von John Cena sein soll.
Das stimmt, das war seit Monaten auf Social Media.
Ja, sehr viele Sachen, die da tatsächlich da durch sind. Und ja, also hat auch der Vorteil, ja, je weniger man das festlegt, ja, dann, ja, ja, dann, das, dann kann, das kann auch keiner leaken. Und also ja, man kann auch, also man kann ja auch so Mystery-Geschichten machen und dann, dann weiß man es nicht. Ja, ohne dass man es weiß. Also hat WWE auch schon häufiger gemacht. Ja, ich erinnere mich vor einiger Zeit, sie hat mal, also einiger Zeit, ja, das ist
20 Jahre her.
Ja, 20 noch nicht ganz, aber rückblickend. Oh, ja, also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, wann das war, aber gefühlt, ja, jetzt sind wir von den 20 nicht mehr weit weg. Nee, aber sie hat mal den anonymen Raw General Manager. Der hat dann immer. Er hat dann immer eine E-Mail geschrieben, wenn er irgendwas machen wollte. Und dann gab es immer, also dann gab es so ein, hier so, sie haben Post, so ein Ton, so ein Sound-Effekt. Und dann ist, musste da Michael Cole, glaube ich, damals immer, dann zu so einem Laptop gehen, der da aufgebaut war. Und dann hieß es immer, ja, der anonyme General Manager hat jetzt festgelegt, hier, ihr macht jetzt ein Tag-Team-Match.
Das ist ja ganz witzig.
Nachdem ich da gerade geschritten habe, ja. Und dann, ja, und da war auch Diskussion, wer ist der anonyme General Manager? Und, also hat sich herausgestellt, wusste, also, ja, gab nie einen Plan dafür, hat man später herausgefunden. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, was dann die, gab es da eine Auflösung? Gab es nie eine Auflösung? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, kommentiert es doch mal, wenn ja, ihr es noch wisst.
Wenn ihr es noch wisst, ja, dann schreibt es drunter. Ja, sozusagen, ja, wo immer ihr hört, schaut oder lest. Ja, also das mal auch gemacht. Oder auch der Klassiker damals Steve Austin, als er der ganz große Star war, was das war, Survivor Series 99. Ja, da war auch klar, Austin ist verletzt, braucht wieder Nackenoperation, fällt wahrscheinlich ein knappes Jahr oder so aus. Hat man halt auch ihn dann Backstage bei Survivor Series überfahren lassen. Also das war auch wieder so, damals auch so WWE-Business-Taktik. Also sie wussten, dass er nicht kämpfen kann, haben trotzdem ihn angekündigt für den Main Event, das Triple Threat Match gegen The Rock und The Triple H. Und dann haben sie ihn halt Backstage da überfahren lassen. Und dann, ja, halt auch, um sozusagen dann für, wenn er zurückkommt, so das Setup zu haben, wer war es denn?
Ja.
Und auch ohne Plan, wer das war. Das war dann, Spoiler Alert, ja, vor 26 Jahren, vor 25 Jahren, 2000 war es dann, das war dann Rikishi.
Ah.
Ja, I did it for The Rock.
Ah, ja. Habe ich schon gehört.
Ja, I did it for The Rock ist auch, ja, so ein bisschen so ein Meme, ja, für für, weil, wenn WWE wieder was gemacht hat, was so nicht geplant war, und dann muss man es ja, hinterher noch irgendwie, so irgendwie eine Motivation finden, die so halbwegs dann passt.
Was ja sehr gut zu unserer John Cena Abschiedstour jetzt eigentlich passt, ja.
Okay, jetzt hier langer Gedankengang. Ich weiß gar nicht mehr, was war jetzt eigentlich hier der Ausgangspunkt?
Mystery Man war der Ausgangspunkt. Ach, wer, und ob wir überhaupt eine Auflösung zum Mystery Man irgendwann mal bekommen.
Ja,
ich glaube schon.
Genau, also da ist die Frage, bekommt man es? Ja?
Ich glaube schon.
Wann bekommt man es? Gibt es da schon einen Plan? Ja, also, ja, also, dass ich Seth Rollins sage, ist auch deswegen, ja, weil kann auch sein, man findet halt keine gute Idee und dann erzählt man halt im halben Jahr, oh, es war tatsächlich die ganze Zeit Seth Rollins.
Und jetzt ist er ja wieder da, jetzt geht's wieder.
Ja, das, ja. Dass man sagt, ja, hier, der da immer in den Main Events eingegriffen hat, ja. Das war nicht enttäuschenderweise Austin Theory oder sonst jemand, sondern es war wirklich Seth Rollins, ja, der da das Long Game gespielt hat. Aber also ist ja auch alles möglich, ja. Das kann ein halbes Jahr laufen, ja. Das, also spricht auch viel dafür, dass das eine Geschichte ist, die am 5. Januar,
ja, das glaube ich schon.
Dann der Punkt ist, ja, dass es irgendjemand ist, der Braun Breaker schaden will, dass es wirklich Becky Lynch ist, ja, dass es jemand ist, hier, der Becky Lynch den Becky Lynch angeheuert hat, weil mit wem ist Becky Lynch denn sonst hier irgendwie in Close oder
Austin
so?
Theory. Becky Lynch hat Austin Theory angeheuert. Das fände ich ja schon wieder witziger, ehrlich gesagt.
Indem er den Stomp beigebracht und so.
Ja.
Ja, und jetzt hier. Ja,
das würde mir ja schon mehr einleuchten.
Dass das so ein bisschen Rache ist.
Ja. Ja.
Also gibt da unterschiedliche Möglichkeiten.
Ja, ja. Also da wäre ich ja wieder dabei. Aber nochmal kurz zu Seth Rollins. Ich finde, das passt auch, würde überhaupt nicht zu der Figur Seth Rollins passen. Er ist ein extrovertierter Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht, weiß ich nicht, extravagante Kleidung trägt und hier eigentlich immer mit so einem Leuchtreklame über dem Kopf rumläuft und sagt hier, I'm Seth freaking Rollins. Das passt gar nicht, dass der also zu dem Charakter, dass der in so ein Survivor Series Match eingreift, jetzt wieder genesen ist und dann erstmal eine schwarze Maske übers Gesicht zieht. Also das wäre das Unlogischste eigentlich daran. Aber gut, diese Logik muss ja nicht immer als gegeben sein. Aber wir werden es sehen. Also, ich hoffe, wir werden es sehen. Also, hat er jetzt gerade die Horrorvision in die Wand gemalt. Wir wissen nie, wer Mystery Man sein wird. Aber ich glaube schon, dass wir das am 5. Januar erfahren werden. Und dass das zusammenhängen wird mit der Bron Breakker-Titelchance und dass Bron Breakker irgendwie diesen Titel nicht gewinnen wird wegen Mystery Man oder wegen Logan Paul oder wegen irgendjemand aus The Vision. Das ist meine These.
Und es ist AJ Lee, ja, die sich von CM Punk abgewendet hat.
Ah ja, auch schön.
Weil, weiß auch nicht warum.
Kein Grund. Das glaube ich. Dann ist er auch eher.
Ah, weil sie die Einzige in der Familie sein wollte, die die Wargames gewinnt.
Ah.
Weil, achso, nee, das ist hier meine These. Also, AJ und CM
ja,
haben sich darüber gestritten, wer jetzt den Abwasch macht.
Ah, ja, Klassiker.
Und dann hat CM Punk gesagt, folgendes, ja, wir stehen ja beide im Wargames-Match. Und es ist jetzt so, wenn der eine gewinnt und der andere verliert, muss ja, der verloren hat, das ganze nächste Jahr den Abwasch machen. Und dann dachte sich AJ Lee, Deal. Ja, dann hat AJ Lee in ihrem Match gewonnen und dann dachte sie, ja, ich liebe dich ja, mein lieber CM, ja, aber das mit dem Abwasch ist mir wichtiger.
Ich hasse Spülen.
Dann hat sie, ja, weil sie hat ja gute Verbindung zu Becky Lynch, gesagt, du, ja, der, sag doch mal dem Seth, der soll mir mal erklären, wie man das mit diesem Stomp macht. Und dann hat sie, ja, und hat sie auch gesagt, und Becky, du hast doch bestimmt auch so schwarze Hoodies und so, kannst du mir noch einen geben? Und dann hat sie da entsprechend eingegriffen und jetzt muss CM Punk die ganze Zeit den Abwasch machen.
Also das ist auf jeden Fall das realitätsnächste Prediction, würde ich sagen. Also das ist quasi aus dem Leben geschrieben. Legen wir mal ab unter nachdenkenswert, ne? diese Theorie.
Okay, das finde ich ist auch ein schöner Abschluss von Deutschlands realitätsnächstem Wrestling-Podcast. Wir sind nächste Woche wieder mit euch da. Da reden wir dann über, was bei Saturday Night's Main Event passiert ist. Und dann gibt es über die Weihnachts- und Feiertage unseren großen Jahresrückblick auf 2025 und unseren großen Ausblick auf 2026 und dann sind wir im neuen Jahr wieder für euch da im Anschluss an das große Raw am 5. Januar und dann werden wir auch sehen, ob Bron Breakker den Titel gewinnt, ob der Mystery Man oder die Mystery Woman eingreift und überhaupt, ob es im 2026, wie es dann mit dem Wrestling insgesamt weitergeht.
Ja, so machen wir das.
Dann habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.